wenn man viel sagt, Erwartungen hat und nichts rauskommt.
Die neue Dimension der NSA-Affäre, für einige in der Union besteht kein Grund zur Aufregung, im Gegenteil.
Es ist kein Thema der Politik. Die neuen Vorwürfe, die kommen, sind ein Thema zwischen der amerikanischen Regierung, der NSA und den Herstellern. Damit haben wir in Deutschland nichts zu tun und ich sehe auch keine neue Eskalation dieses Skandals.
Angela Merkel so beliebt wegen ihrer hervorragenden Beliebtheitswerte. Eine aktuelle Umfrage hat ergeben, dass beinahe 96% derjenigen, die die Kanzlerin gut oder gar sehr gut bewerteten, dies nur aus einem Grund taten. Sie schätzten die Kanzlerin vor allem aufgrund ihrer hohen Beliebtheit. Bei Herausforderer Peer Steinbrück hingegen zeige sich der umgekehrte Effekt. 77% derjenigen, die erklärten, sie fänden den SPD-Kanzlerkandidaten unsympathisch, begründeten dies mit dessen miserablen Imagewerten.
What's so dangerous about my future?
On the fields of Trenzalore, at the fall of the 11th, when no living creature can speak forcibly or fail to answer, a question will be asked. A question that must never, ever be answered.
Silence will fall when the question is asked.
Silence must fall would be a better translation. The silence are determined that the question will never be answered, that the doctor will never reach Trenzalore.
I don't understand. What's it got to do with me?
The first question. The oldest question in the universe, hidden in plain sight.
So many secrets, Doctor. I'll help you keep them, of course.
Well, you're not exactly going anywhere, are you?
But you're a fool, nonetheless. It's all still waiting for you. The fields of Trenzalore, the fall of the 11th, and the question.
Goodbye, Dorian.
The first question. The question that must never be answered. Hidden in plain sight. The question you've been running from all your life.
Doctor Who?
Doctor Who?
Doctor Who?
Komport Nummer 394, Qual. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 394. Komport, den ich am heutigen 263. Tag des Jahres 2013, nämlich Freitag, dem 20. September, aufgenommen habe. Haben wir?
It is 9:44.
Jawohl, mit unter anderem auch einer neuen sprechenden Uhr, die ihr jetzt aber noch nicht gehört habt. Das Intro habe ich nebenbei mehrere Teile zusammengeklebt. Der Brüder, er musste einfach mal sein. Missfelder, der meint, Überwachung ist kein Thema. Und Merkel ist beliebt, weil sie beliebt ist. Und die First Question. Ja, was das bedeutet, könnt ihr euch selber ausdenken, weil hier gibt es nämlich wieder die üblichen drei Teile auf die Uhr, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive, da gibt es so irgendwie neues OS für E-Geräte. Und was ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 2 Politik, die zweite Hälfte für diese Woche zum mutmaßlich letzten Mal in der Konfiguration Regierung, Qualkrampf und Wirtschaft. 11 Grad drizzlige, ja sag ich ja die ganze Zeit, partly sunniger. Nö. Cool Greetings. Die 11 Grad Windchillen wie 12, Comfort Level wie 10. Der Wind macht irgendwas zwischen 9 und was waren es, 11 km/h immer noch aus dem Haus. Oder so. So. Dann hätte ich da mal die unfähige Regierung, mutmaßlich zum letzten Mal, also zumindest diese unfähige Regierung, die nächste unfähige Regierung wird ein bisschen brauchen, bis sie existiert, aber ja, die da erstmal mit der Hartz-Kids-Meldung losgeht, weil nämlich mehr als jedes siebte Kind in Deutschland ist einem Bericht zufolge trotz der vergleichsweise guten konjunkturellen Lage weiter auf Hartz-IV angewiesen. 15% aller Kinder unter 15 Jahren in Deutschland waren 2012 in der Grundsicherung für Arbeitslose gemeldet. Insgesamt 1,62 Millionen, zitiert eine Zeitung aus einer neuen Broschüre der Bundesagentur für Arbeit, die sich also noch damit brüstet. So gut Deutsch, weil sonst müssen wir hier nicht aus einer Broschüre zitieren. Im Jahr 2011 sei die Quote gleich hoch gewesen. Etwa die Hälfte der Kinder in Hartz-IV-Haushalten lebte den Date zufolge bei einem alleinerziehenden Elternteil. Was dann zu spannenden Konsequenzen führen kann, wie war das? Irgendwo ist eine Arbeitsagentur der Meinung, dass die alleinerziehende Mutter eines Kindes doch keine Ausbildung machen soll. Sie soll sie doch mal abbrechen, dann hat sie mehr Zeit, erfolglos nach Jobs zu suchen. Bedauerliche Einzelfälle sowas, ja, schon klar. So, dann gibt es ein Köln-Doppel, weil bei den Vorbereitungen der Briefwahl ist es nämlich in Köln zu einer klitzewinzigen Panne gekommen. Da sind nämlich die Unterlagen gleich doppelt versendet worden an einige Leute. Teilte die Stadt mit. Ursache hiervor war eine Maschinenstörung bei dem von der Stadt Köln beauftragten Druckdienstleister. Wähler, denen irrtümlich Briefwahlunterlagen doppelt zugeschickt worden seien, würden jetzt gebeten, die Briefwahlunterlagen aber nur einmal auszufüllen und zurückzuschicken. Also was bei mir so irgendwie als Botschaft ankommt, in Köln möchte man bei der Auszählung der Briefwahlunterlage nochmal intensiver gucken, ob da nicht versehentlich mehr als die erlaubte Anzahl an Stimmzetteln auftaucht. Weil die Chance ist da nicht gering. Aber ja. So, dann gibt es SL Jugend, weil Bundesjustizministerin Leutheusser Schnarrenberger sich gegen eine Verschärfung des Jugendstrafrechts ausgesprochen hat. Bei der Eröffnung des Deutschen Jugendgerichtstags in Nürnberg sagte die FDP-Politikerin, Minderjährige dürften vor Gericht nicht regelmäßig wie Erwachsene behandelt werden. Das Jugendstrafrecht sei das beste Mittel, junge Kriminelle zu einem künftig straffreien Leben anzuleiten. Dagegen kündigte der stellvertretende Vorblubbernde der Unionsfraktion Krings, das dumme Arschloch, eine Überprüfung der derzeitigen Regeln an. Einem Magazin, sagte er, angesichts brutaler Jugendbanden müsse man über schnellere Verfahren und eine längere Arrestdauer nachdenken. Angesichts immer wieder wiederholtem Dummfug eines Herrn Krings müsste man über schnellere Beseitigung dieser Person nachdenken, wenn's ihr mich fragt. Tut zwar eh keiner, aber hey. Auch dürften Strafen nicht wie bisher oft erst Monate oder Jahre nach der Tat angetreten werden. Naja, also bevor ein Urteil vorhanden ist, eine Strafe anzutreten, wäre so ein bisschen sinnfrei, Herr Krings. Aber hey. So, dann gibt's den Grüne Wolf. Weil nämlich der frühere Bimbes-Präsident Wolf in seiner Zeit als niedersächsischer Regierungschef im Jahr 2005 eine vom Filmunternehmer Grönewold entworfene Rede gehalten haben soll, berichtet eine Sonntagszeitung unter Hinweis auf Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Hannover. In der Rede vor 150 Personen aus der Filmbranche habe Wolf einem damals von Grönewold geführten Filmfonds gelobt und sich gegen die geplante Abschaffung von Steuervorteilen für diese Anlageform eingesetzt. Die Details finden sich im Beschluss des Landgerichts Hangover, den Prozess gegen Wolf und Grönewolde wegen des Verdachts auf Vorteilsnahme zu eröffnen. Was dann irgendwie die Frage aufwirft. Ja. Was dann die Frage aufwirft, wie denn diese Sonntagszeitung in den Besitz dieser noch gar nicht öffentlichen Unterlagen gelangt sein könnte. Da könnte man eigentlich mal untersuchen, weil diese Unterlagen haben eigentlich noch nicht öffentlich zu sein. Die werden eigentlich erst dann öffentlich, wenn das Verfahren eröffnet wurde. Nicht vorher. Daraus zu zitieren, ist meines Wissens eigentlich eine Straftat. Könnte man jetzt eigentlich mal gegen diese Zeitung da untersuchen, aber wird ja wieder nicht passieren. Aber auf der anderen Seite, der Herr Wulff soll eine Rede von einem Finanzier gehalten haben, dem er etwas Gutes getan hat, der ihm etwas Gutes getan hat. So die Vorwürfe. Das überrascht mich jetzt, aber total. Ja, ich meine, okay, von den Vorwürfen gegen Wolf ist nicht so viel übrig geblieben, aber die Grönewold-Vorwürfe, das ist ja das, was jetzt dann da auch im Verfahren geklärt werden soll. Ja, von daher, da kann ich mir ja gar nicht vorstellen, dass der Herr Wolf eine Rede, so wie jemand, der ihm und dem er etwas Gutes getan hat, haben wollte, gehalten haben könnte. Nein, also das kann nicht. Das ist völlig unmöglich. Der Herr Wolf ist doch so integer. Was? Ironie? Ach, funktioniert im Radio nicht. Okay. So, dann gab es den Mindestkrampf, weil die Binnenbissregierung will laut einem Magazin in der letzten Kabinettssitzung vor der Bundestagswahl einen weiteren Branchenmindestlohn beschließen. Erstmals solle der Tariflohn für 11.000 Arbeitnehmer im Steinmetz- und Steinbildhauerhandwerk nach dem Arbeitnehmerentsendegesetz für allgemein verbindlich erklärt werden. Dafür wollen sie dann auch noch gelobt werden, oder was? Ja, also man davon abgesehen, diese branchenabhängigen Mindestlöhne. Na, sehr geehrte Damen und Herren Regierungspfeifen, jetzt erklären Sie mir mal, wieso denn ein Steinmetz einen anderen Geldbetrag zum Leben braucht als eine Krankenschwester. Ja, oder was weiß ich, ein Taxifahrer. Warum brauchen die verschiedene Löhne, um überleben zu können als Minimum? Na, das leuchtet mir jetzt irgendwie nur begrenzt ein. Oder ein Friseur. Oder was weiß ich. Na, aber hey. Und dafür wollen sie dann gelobt werden, dass sie dann einen Mindestlohn erklärt haben, der im Zweifelsfall unterhalb dessen liegt, was ohnehin üblich sein sollte und deutlich unterhalb dessen liegt, von dem man überleben kann. Aber ja. Habt fein gemacht. So, da gab es auch noch einen Wolf Menti. Weil der frühere Bimbis-Präsident Wolf hat einen Bericht zurückgewiesen, wonach er als niedersächsischer Mini-Präsident einen vom Filmunternehmer Grünewald entworfene Rede gehalten hätte. Diese Darstellung sei falsch, sagte sein Anwalt gegenüber einer Agentur. Die Sonntagszeitung hatte berichtet, Wolf habe 2005 den Entwurf übernommen und vor Vertreter der Filmbranche einen damals von Grünewald geführten Filmfonds gelobt. Okay, Herr Wolf. Haben Sie oder haben Sie nicht diese Rede gehalten? Wenn Sie nicht diese Rede gehalten haben, welche Rede haben Sie denn dann gehalten? Und vor allem, wenn Sie diese Rede gehalten haben, wer hat sie denn geschrieben? Beziehungsweise, wer hat die Rede geschrieben, die Sie gehalten haben? Na, Eier auf den Tisch zu behaupten, nein, das stimmt nicht. Ist ein bisschen dünn. Also, mal davon abgesehen, dass es da ja ein Gerichtsverfahren drum gibt. Von daher brauchen Sie das gar nicht in der Öffentlichkeit erklären. Das können Sie vor Gericht erklären. Und wenn das Gericht der Meinung ist, Ihre Aussagen treffen zu, dann wird das Gericht daraus seine Schlussfolgerungen ziehen und Sie dann wahrscheinlich nicht verurteilen zu irgendwas Schlimmem. So, wenn das Gericht allerdings befindet, Sie haben gelogen, dann wird das Gericht Sie zu irgendeiner Strafe verurteilen, nehme ich mal an. Eigentlich von Loch. Ein Loch an den Baum. Ah. Regnet. Ich mag diesen Regen nicht. Wollen wir nachgucken, was das für ein Regen ist. Ist der lang? Ist der fies? Ist der gemein? Genau den Regen, den ich nicht haben wollte, übrigens. Ach, es regnet gar nicht, sagt hier der Regenradar. Da sage ich, das kann jetzt aber nicht sein, weil ich merke hier doch ganz deutlich, dass es regnet. Ja. Noch nicht mal eine Idee von wo der Regen hier kommt. Ja. Wie auch immer. Also ja, Wolf behauptet, das stimmt alles nicht. Dazu fällt mir dann nur ein, ja, dann klären Sie das vor Gericht. Ach, es wird eh vor Gericht geklärt. Von daher, ja, da brauchen Sie gar nicht mehr sich groß anstrengen drum. Das Gericht wird das ja ohnehin klären wollen. Ja, 8.15 Uhr. So, dann war ja in Bavarien Wahl. Weil die Bayern sind ja irgendwie aus irgendwelchen Gründen, waren sie ja nicht bereit, am selben Termin ihre Landtagswahl abzuhalten wie eine gewisse Bundestagswahl. Weil wo kämen wir denn da auch hin, wenn man dann irgendwie die gleichen Parteien, die da antreten, ohnehin zusammenwählen könnte? Da könnte man ja glatt auch noch bei der Stimmauszählung Leute, die ohnehin vor Ort sein müssen, dann gleich weiterverwenden, um dann die anderen Stimmzettel zu zählen. Nein, jedenfalls war dann schon um kurz nach 18 Uhr klar, wie die Wahl ausgegangen ist, nämlich mit irgendwie unter 50, aber also unter 50% CSU, aber reicht auf jeden Fall für eine Alleinregierung, FDP raus. Und ja, auch ansonsten keine großen Überraschungen. Oder wie es hier heißt, das vorläufige amtliche Endergebnis aus Bayern. Die CSU kam auf 47,7% und hat damit trotzdem irgendwie komischerweise eine Mehrheit im Landtag. Okay, die Parteien, die unter der 5%-Hürde kleben geblieben sind, wie eine FDP, Die belegen ja keine Sitze, haben aber Prozente bekommen. Von daher ja. Also ganz unlogisch ist es nicht, aber es ist schon so ein bisschen komisch, dass mit unter 50% man deutlich mehr als 50% der Sitze bekommt. Das sieht irgendwie so ein bisschen eigenartig aus. Aber hey. Das ist ein Plus von 4,3 Punkten. Die SPD legte um 2 Punkte auf 20,6% zu. Dass Ude nicht Ministerpräsident werden würde, hatte sich ja, sagen wir mal so, in Bayern. Irgendwen anders als den rechtsaußen CSU-Pfeifen. Das glaubt ja eh keiner. Von daher, ja. Drittstärkste Kraft wurden die Freien Wähler. Sie erhielten 9%, ein Minus von 1,2 Punkten. Grünen verloren 0,8 auf 8,6. Nicht mehr im bavarischen Landtag vertreten ist die FDP, die in den vergangenen 5 Jahren mit Seehofer irgendwie den Fußabtreter geben durfte. Ja, so. Die eigentlich spannende Frage, die sich da jetzt irgendwie aufdringt, ist, was hat das für Konsequenzen für die Bimbestagswahl am Sonntag? Na, da gab es irgendwie Leute, die meinen, ja, also wenn die FDP jetzt unter 5% kommt, dann macht sie ja nochmal ein großes Gewese, um über die 5% rüberzukommen. So, was sie ja jetzt auch schon versuchen, die Zweitstimmenkampagne aus Niedersachsen. Wobei die CDU aus Niedersachsen gelernt hat und gesagt hat, nein, also eigentlich wollen wir nicht, dass ihr Stimmen irgendwem anders als uns gibt. Weil sonst passiert das, was dem McAllister in Niedersachsen passiert ist. Er hat zwar theoretisch hat die CDU zwar die größere Fraktion, findet aber keinen Koalitionspartner, weil die SPD sich mit den Grünen vergnügen kann und dann trotzdem eine Mehrheit ist. So, ja, und ja. Von daher gucken wir mal, was da jetzt mal rumkommt. Ne, Wahlbeteiligung war auch sehr übersichtlich, nämlich knapp 64% und damit höher als bei der letzten Wahl. So, und das Ganze nochmal in real ausgedrückt. 36,1% aller Wahlberechtigten haben nämlich gar nicht gewählt. 29,9% die CSU, 13,0% die SPD, 5,6% die Freien Wähler, 5,4% die Grünen, 2,1% die FDP und 1,3% die Linke. Die absolute Mehrheit der Christsozialen ergibt sich aus den Stimmen von weniger als einem Drittel aller Wahlberechtigten. Der in Seehofers Eigenlobrede gefallene Satz, dass jeder zweite Bayer die CSU gewählt habe, stimmt damit schlicht und ergreifend nicht, weil es hat gerade mal ein Drittel gewählt. Die Nichtwähler wären also die deutliche Mehrheit. Könnten zwar alleine nicht reagieren, aber wären doch eine deutliche Mehrheit. Es müsste also eine Koalition aus Nichtwählern und CSU geben. Nachdem aber Nichtwähler auch im Bayerischen Landtag nicht vertreten sind, genauso wie im Bundestag, können die nichts erreichen. So, ich habe mich zwar auch noch nicht entschieden, wen ich jetzt nun am Ende wähle. Also genau genommen habe ich die Wahl zwischen zwei Parteien, die ich haben wollen könnte. Aber ja, also ich werde sicherlich hingehen. So, von daher schauen wir mal. So, dann ging natürlich auch der Wahlkampf. Logischerweise, eine Woche vor der Wahl ging der Wahlkampf weiter. Da ging es erstmal mit Steinfing los, weil SPD-Nicht-Kanzlerkandidat Steinbrück steht nämlich wegen eines Fotos in der Kritik. Er ist auf der Titelseite des aktuellen Magazins der Zeitung mit ausgestrecktem Mittelfinger zu sehen. Da ist irgendwie, wie war das, die Zeitung macht da so ein, sagen Sie jetzt nichts, wir werfen Ihnen ja eine Frage an den Kopf, auf die Sie nicht mit Worten, aber mit Gestik reagieren dürfen. Was finden Sie zu, keine Ahnung, irgendwie so ein paar Begriffe, so irgendwie, komme ich drauf? Nee, komme ich nicht drauf. Perlusconi und irgendwie so eine Übung. Was? Ja, 8:20 Uhr. Sollte er sich irgendwie ins Benehmen setzen und seine Reaktion bestand dann darin, dass er dann irgendwie einen Mittelfinger gestreckt hat und das haben sie dann auf die Titelseite gepackt und da gab es dann große Aufregung. Hui! Haben wir irgendwie keine Inhalte in diesem Wahlkampf? Dass wir uns jetzt schon um irgendwelche bescheuerten Bilder kloppen müssen. Na, also ich meine, ganz offensichtlich haben wir keine Inhalte im Wahlkampf, wenn es um irgendwelche bescheuerten Bilder geht. Wo dann auch irgendwie der CDU-Politiker Kampeter im RBB-Inforadio rumfaselte, die Geste zeige, dass Steinbrück charakterlich nur eingeschränkt geeignet sei für politische Führungsämter. Der CDU-Innenbospeng faselte dann in einer anderen Zeitung rum, wer sich kurz vor der Wahl so präsentiere, wolle gar nicht Kanzler werden. Naja, also dass der Herr Steinbrück nicht Kanzler werden will, das habe ich ja von Anfang an gesagt. Na, man hat davon abgesehen, dass es keine, überhaupt gar keine Chance gibt, dass Merkel nicht nach der nächsten Wahl sich aussuchen kann, ob sie mit der SPD ins Bett steigt oder mit irgendwem anders. Ob die FDP jetzt reinkommt oder nicht, da sind sich die Umfragen nicht einig. Es ist durchaus möglich, dass sie reinkommt. Es könnte dann allerdings schlimmstenfalls dazu kommen, dass die Schwarze, also dass Merkel mit den Gelben und der AfD koalieren muss. Mohaha, mohaha. Und der CSU. So, also da gab es dann irgendwie große Aufregung über den Mittelfinger. Ja, aber Entschuldigung, haben wir irgendwie keine Themen? Ist es jetzt schon wieder soweit? Also ich meine, eigentlich hätte man ja auch Themen im Wahlkampf haben können, aber hey. So, genau, da gab es mehr FD, Bundeskanzlerin Merkel hat eine Zusammenarbeit mit der eurokritischen Partei. Arschlöcher für Deutschland, nein, Alternative für Deutschland ausgeschlossen. Diese Frage stelle sich wirklich nicht, faselte sie. Auf die Frage, ob sich die Wähler darauf definitiv verlassen könnten, faselte sie, so sei es. Ja, Blödfug. Vor einer Wahl Versprecher. Ne? Mit uns wird es eine Mehrwertsteuererhöhung um 2% geben. Die SPD sagt, mit uns wird keine Mehrwertsteuererhöhung geben. Der Kompromiss daraus sind 3%. Na, hatten wir, wie war es, 2005? Kann ich mich noch dunkel dran erinnern. Da war mal was. Ne? Große Kotzerei, die irgendwie schon mal angefangen hat mit einer riesengroßen Wahllüge. So, von daher keine weiteren Fragen. Na, was Aussagen von irgendwelchen Politikern vor einer Wahl wert sind, das gar nichts. Ob sie da jetzt irgendwie eine Aussage macht, mit wem sie denn koalieren will, also man ist davon abgesehen. In meinem Universum ist es so, dass man erst nach einem Wahlergebnis überlegen kann, mit wem denn eigentlich zusammen, so rein von den Zahlen her, eine Regierung möglich sein könnte. Na, dass sich irgendwie Merkel jetzt schon darauf festlegt, sowieso nur mit den Gelben ins Bett steigen zu wollen. Ja, was, wenn die Gelben an der 5%-Hürde scheitern? Na, eine Alleinregierung wird sie nicht hinkriegen. Ja, dann will sie nicht regieren, oder was? Na, dann macht sie am Ende doch Steinbrück. Boah. Also, ja. So, dann gab es von der Zweitwarn. Die stellvertretende CDU-Vorblubbernde von der Leyen, Zensor Ursula, warnten mich vor Leihstimmen an die FDP. Wer Kanzlerin Agenda Merkel behalten wolle, müsse dir bei der Bundestagswahl beide Stimmen der Union geben, faselte sie in einem Springer-Erzeugnis am Sonntag. Am Ende würde nur 2 oder 3% darüber entscheiden, ob Schwarz-Gelb oder Rot-Rot-Grün eine Mehrheit halten. Naja, nachdem Steinbrück nun der denkbar dümmste Idiot für Rot-Rot-Grün wäre, glaube ich auch nicht an Rot-Rot-Grün. Na, also genau genommen würde mich das schon schwer überraschen. Ich glaube auch nicht, dass die Linken so blöd sind, sich so über den Tisch ziehen zu lassen. Nicht, wenn sie die Macht haben, es nicht zu tun. Von daher, es wird wahrscheinlich eine große Kotzerei geben. Wenn es dann soweit kommt. Aber hey. Genau, da gab es noch den Werfbrück. 8 Tage vor der Bundestagswahl hatten mich SPD-Nichtkanzlerkandidat Steinbrück Kanzlerin Merkel einen politischen Stillstand vorgeworfen. Der Wähler habe es in der Hand, dem ein Ende zu bereiten, blubberte der Spezialdemokrat auf einer Qualkrampf-Veranstaltung nach. Dort sprach er von der, Zitat, vollmundigsten, aber tatenlosesten, zerstrittensten und rückwärtsgewandtesten Bimbis-Regierung seit der Wiedervereinigung. Zwar habe Merkel als Bundeskanzlerin die Richtlinienkompetenz, gebe aber keine Richtlinie vor. Als Beispiel nannte er die fehlende Weichenstellung gegen einen drohenden Pflegenotstand, ein Tohuwabohu in der Energiewende, eine stockende Bundeswehrreform und fehlende Investitionen in Datenautobahnen. Ja, da hat er ja nicht ganz Unrecht, aber dass unter seiner Regierung sich irgendetwas ändern würde, habe ich auch begründete Zweifel dran. Von daher, ja. Dann ist da auch noch, hat da, ich weiß nicht, wer da wo gegraben hat, aber ja, Machtdoppel rausgekommen wegen seiner Pensionsbezüge aus der Zeit als Staatssekret im Bundesumweltministerium. Gerät nämlich jetzt Thüringens, was, ja, Thüringens Wirtschaftsminister Matthias Machnick in die Kritik. Wie ein Magazin gerüchtet, soll Machnick nämlich jahrelang doppelte Zahlungen erhalten haben. Demnach habe das Mitglied im Kompetenzteam von Nicht-Kanzlerkandidat Stonbridge von 2009 bis 2012 Zahlungen aus der Bundeskasse von deutlich mehr als 100.000 Euro bekommen. Ministeriumssprecher Stefan Kraus wies die Vorwürfe zurück. Was dann irgendwie putzig ist, ne? Ministeriumssprecher, was, ach so, das deutsche Ministerium, ja. Irgendwie eine Figur aus dem Inkompetenzteam von Steinbrück soll irgendwie doppelte Zahlungen bekommen haben, behauptet aber ja, das wäre alles mit rechten Dingen zugegangen und hätte ja regelmäßig gefragt, ob das in Ordnung wäre. So, was davon stimmt, keine Ahnung. Aber ich find's dann schon putzig. Na, was da so alles an Geschichten jetzt ausgegraben wird, ist etwa Wahlkampf. So, dann gab es auch noch die Unzwei-Panne hier von Montag. Unionsfraktionschef Volker Gauder hat sich nämlich gegen eine Zweitstimmenkampagne seiner Partei zugunsten der FDP ausgesprochen. Es gebe keine Koalitionsqualkrämpfe. faselte er am Morgen im ZDF. Jeder kämpfe für sich allein. Wer Bundeskanzlerin Agenda Merkel behalten wolle, soll ich auch zweite Stimme, bla bla. Ganz besonders putzig ist ja, macht dann auch einige Leute darauf aufmerksam, dass ausgerechnet die Partei, die doch immer tönt, der Markt wird es schon regeln, jetzt dann um Zweitstimmen betteln will. Nee, sorry Leute, entweder der Markt regelt, dann regelt's der Markt, dann braucht ihr dich betteln, oder euer Angebot an den Wahlmarkt ist unzureichend. Dann braucht ihr auch nicht drum betteln, dass man euch wählt, weil, wozu? Na? Wenn man euch nicht haben will, dann wählt man euch nicht. Schlicht und ergreifend. Aber ja. Na, könnte man einfach auch vielleicht irgendwie mal zur Kenntnis genommen haben. Aber ey. So, dann ist auch noch mehr gegen. Merkel hat dann auch einer Zweitstimmenkampagne eine klare Absage erteilt. Man habe keine Stimme zu verschenken. Beide Stimmen für die CDU. Bla 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 bla. So, also den Gelben geht jetzt der Arsch auf Grundeis, dass sie im nächsten Bundestag nicht vertreten sind. Ja, ich meine, das hatte sich doch jetzt irgendwie kurz nach der vergangenen Wahl, ist doch die FDP abgestürzt wie nichts Gutes. Weil dann nämlich kurz nach der vergangenen Wahl dann auch dem letzten Idioten auffallen durfte, dass die FDP irgendwie auf ein einziges Thema zusammengeschrumpft war, nämlich die Steuersenkungen. So, na, und wenn man jetzt irgendwie nicht gerade das Problem hat, dass man viel zu viel Geld hat, dass einen so eine Steuersenkung tatsächlich irgendwie ansprechen würden. Na, die oberen 1%, die zu viel Steuern bezahlen würden. Ja, das sind 1%. Und selbst wenn die alle wählen gehen, sind das nur 1%. Wenn nur die wählen gehen, wären es 100%. Ja, aber es gehen dummerweise auch noch andere Leute wählen. So ein Pech aber auch. So, von daher, ja, da ist nach der Wahl ist doch die FDP abgestürzt. Wie sonst was. Mit Schwung. So, ne, von daher, ja. Liebe FDP, habt verschissen. Na, nehmt es einfach zur Kenntnis. Euer Angebot an den Wahlmarkt ist in den letzten 4 Jahren vom Wahlmarkt mehrheitlich abgelehnt worden. So, ob er jetzt über die 5% kommt oder nicht. Na, vielleicht kommt er sogar drüber, ja, durchaus möglich. Ob das dann ausreicht, mit der Union weiter zu regieren, ist die andere spannende Frage. Na, vielleicht wird es euch auch mal gut tun, einfach nur als Opposition dumpf im Bundestag rumzusitzen. Na, vielleicht merkt ihr dann mal irgendwann was. Aber ey. Da gab es auch noch Brüder-Mimimi. FDP-Spitzenkandidingsbums Rainer Säuferle geht nämlich davon aus, dass Bimbiskanzlerin Agenda Merkel ohne die liberaler Lalen über kurz oder lang ihre Macht einbüßt. Die Kanzlerin wisse doch auch, dass ohne FDP die Tage ihrer Kanzlerschaft gezielt wären, faselte er. Anders als in Bayern sei die Union im Bund meilenweit von einer absoluten Mehrheit entfernt, faselte er weiter. Ja, mag sein, dass man irgendwie keine ewige Kanzlerin brauchen kann. Na, also irgendwie Merkel länger als Kohl, ich weiß nicht. Finde ich jetzt irgendwie kein Angebot, was mich irgendwie glücklich machen würde. Vielleicht liegt das aber auch an mir. Na, von daher, ja, der Markt wird's doch schon richten, Herr Brüderle. Na, ist das nicht irgendwie das, was Ihre Partei überall immer vertritt? Der Markt wird's doch schon richten. Ja, also, dann lassen Sie den Markt doch seine Arbeit machen. So, dann gibt's auch noch die Steinpfeife. SPD-Fraktionschef Frank-Walter Steinmeier hat nämlich Spekulationen zurückgewiesen. Seine Partei stelle sich bereits vor der Wahl auf ein Bündnis mit der Union ein. Natürlich stellen sie das. Er sehe nichts von der Vorbereitung. Was? Ja. Von der Vorbereitung auf die große Kotzerei, faselte Steinmeier im Deutschlandfunk. Steinbrück selbst äußerte sich zurückhaltend zu den Diskussionen über eine mögliche große Kotzerei. Er werde 4 Tage vor der Bundestagswahl nicht mal ein Satzzeichen setzen, das für Spekulationen Anlass gibt. Er meint davon abgesehen, dass Steinbrück doch anfangs gesagt hat, eine große Kotzerei werde er nicht mitmachen. So, von daher, ja, ist davon auszugehen, wenn nur eine große Koalition in Frage kommt, dann wird Steinbrück doch wieder nix. Na, also man ist davon abgesehen, der könnte ja nun irgendwie bei irgendwelchen Banken auftreten und irgendwelche Reden halten. Davon kann man ja einigermaßen gut leben. 1,25 Millionen in 4 Jahren. Ich finde, das reicht. Hätte ich auch gerne, aber ja, also irgendwie Pfeifen im Walde von Steinmeier. Aber ja, So, kommen wir in der Wirtschaftsecke an. Da haben sie als erstes mal den TK-Plan, weil die Technikerkrankenkasse plant einem Mediengerücht zufolge die Ausschüttung von insgesamt 1 Milliarde Euro an ihre Mitglieder. Der TK-Verwaltungsrat wolle ein entsprechendes Vorhaben beschließen, berichtet eine Zeitung unter Berufung auf Kassenkreise. Jedes Mitglied solle bis zu 160 Euro erhalten. Sei die höchste Summe, die eine Krankenkasse bislang ausgezahlt habe, bla 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 bla. So, also die TK hat da mal eine Summe genannt. Was mich ein bisschen wundert, ist, ich habe irgendwie im Gehörgang, dass sie es jetzt auch schon wieder Monate her schon mal angekündigt hatten, was zahlen zu wollen. Haben sie jetzt in der Zwischenzeit was gezahlt und das ist jetzt noch meine Ausschüttung? Oder haben sie in der Zwischenzeit nichts gezahlt? Ist dann die Frage aufwirft, hä? Sie haben sich doch groß damit gebrüstet. Aber hey. Dann ist ein Beschäftigungsminus passiert, weil nämlich die Zahl der Beschäftigten in der Eurozone trotz der Erholung der Konjunktur weiter gesunken ist. Sie ging im zweiten Quartal um 0,1% auf 145 Millionen zurück, wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte. In den vorausgegangenen Vierteljahreszeiträumen war der Rückgang mit 0,4 bzw. 0,3% noch deutlicher ausgefallen. Im Frühjahr hatte die Wirtschaft der Eurozone die längste Rezession ihrer Geschichte beendet und war erstmals nach 6 Quartalen wieder gewachsen, aber auch nur gegenüber den Vorquartalen, nicht gegenüber dem Vorjahr. So, also ja, die Beschäftigtenzahlen gehen weiter runter. So, da weiß ich jetzt nicht, was mir das mitteilen will. Ich dachte, die Beschäftigtenzahlen gehen rauf, weil immer mehr Leute immer kleinere Jobs machen und deswegen auf mehr Schultern verteilt die gleiche Anzahl an Arbeit passiert. So, wenn jetzt auch noch die Beschäftigtenzahlen runtergehen, dann ist überhaupt nichts mehr positiv. Ups. So, da gibt es den Fachkrashit. In der Altenpflege wird sich nämlich der Fachkräftemangel nach einem Bericht weiter verschärfen. Eine Zeitung zitiert aus einem noch unveröffentlichten Hochrechnung der Bundesagentur für Arbeit, wonach bis 2016 in Deutschland knapp 19.000 examinierte Kräfte fehlen würden. Dazu kämen noch einmal viele einfache Pflegehelfer. Danach zeichneten sich vor allem bei den examinierten Schwestern und Pflegern, nein, Brüder, schon heute spürbare Engpässe ab. Auch im Schnitt der zurückliegenden 12 Monate seien auf 100 gemeldete Stellen lediglich 39 arbeitslose Altenpflegekräfte gekommen. Aber was lernen wir daraus? Man könnte Altenpflegekräfte ausbilden. Wenn man sie allerdings ausbeuten will, dann könnte man vielleicht irgendwie auch mal den Knall mitkriegen, dass die Leute das vielleicht auch nicht unbedingt wollen. Ist da hinten ein Hoppelhase? Tatsächlich ein Hoppelhase. So was. So, dann Industrom. Die steigenden Strompreise treffen nämlich einen Bericht zufolge vor allem private Kunden. Ach, die deutschen Haushalte zahlten derzeit mit durchschnittlich 27 Cent pro Kilowattstunde gut ein Drittel mehr als noch Mitte 2008, schreibt ein Nachrichtenmagazin unter Berufung auf ein im Auftrag der Grünen erstelltes Gutachten. Okay, schon klar, was das ist. Ja, also meins davon abgesehen, ja, natürlich. Wenn allen Industriekunden die erneuerbaren Umlage abgenommen wird, irgendwer muss sie ja bezahlen. Na, ja, wer wohl? Na, von daher ach. So, von daher ja. Da gab es die Milliardheit, weil nämlich im Gesundheitssystem steht nämlich ein neuer Kostenschub bevor. Mehr Ausgaben im Milliardenbereich zeichnen sich bei den Ausgaben für Krankenhausbehandlung, Ärztehonoraren und Arzneimitteln ab. Laut einer Zeitung ist allein bei den Krankenhäusern im kommenden Jahr mit 2,3 Milliarden Euro mehr Kosten zu rechnen. Na, das ist die Meldung, auf die ich ja schon warte, seit immer verkündet wurde, wie viele Milliarden Überschuss doch im Gesundheitsfonds rumlägen. Aber die Milliardenüberschüsse sind ja auch nur temporär. So, jetzt stürzt die Wirtschaft gerade ins Bodenlose. Beziehungsweise vielleicht stürzt sie nicht ins Bodenlose, aber das mit dem Aufschwung XXL vorsichtig formuliert. Ich weiß nicht, wo er sich verstecken soll. Ich weiß, wo er sich nicht versteckt, nämlich in der Realität. Ja, und ja, dann steigen die Ausgaben, die Einnahmen verbessern sich nicht signifikant. Und dann haben wir dann ein Problem. Ach. Ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums nannte dies auf Agenturanfrage reine Spekulation natürlich. Allerdings sei auch bei den Ärztehonoraren mit einem Aufschlag zu rechnen. Natürlich. Aber so, dann. Ja, dann gab es auch Griechit, weil nämlich Griechenland. Das haben sie bei den D-Radio-Nachrichten, aber da fehlt ein Buchstabe. Nach Darstellung von Ministerpräsident Samaras auf einen guten Weg aus der Krise wäre. Es werde nicht Jahrzehnte, sondern lediglich etwa 6 Jahre dauern, bis das Land die Wirtschaftskraft und den Lebensstandard von vor Beginn der Probleme wieder erreicht haben werde. Ach, wirklich? Also, soweit ich weiß, ist Griechenland immer noch dabei abzustürzen. Da ist noch nichts mit, so, jetzt wird's nicht mehr schlimmer,
geschweige denn, so jetzt wird es auch mal wieder besser, sondern es ist mehr so ein, es wird immer noch schlimmer. Von daher, Herr Samaras, ich weiß nicht, woher diese Aussage von Ihnen da kommt. Ich kann das so aus meiner Warte nicht erkennen. Geht weg. Noch allerdings gäbe es viele Probleme zu lösen und man sei noch nicht aus den Schwierigkeiten heraus. Ja, ach, die guten Aussichten aber würden auch von den Wirtschaftsexperten geteilt. Ihr meint die Wirtschaftsexperten, denen nicht auffällt, dass Todsparen eine schlechte Idee ist? Ja, danke, reicht. Hab ich mir am Dienstag reingeklebt. Dann gibt's noch drittalt, weil nämlich in Deutschland nur etwa ein Drittel der 60- bis 65-Jährigen sozialversicherungspflichtig beschäftigt ist, geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, über die eine Zeitung berichtet. Der Rentenexperte der Partei Birkwald meinte, die Beschäftigungssituation Älterer sei nach wie vor miserabel. Er kritisierte, dass Union, Grüne und FDP trotzdem an der Rente mit 67 festhalten wollten. Ja, und die SPD hat ja auch noch nicht gelernt, dass das mit der Rente mit 67 vielleicht keine gar so geniale Idee sein könnte. Aber hey. So, dann gibt's einen Zeitarbindestlohn, weil nämlich in der Zeitarbeitsbranche Arbeitgeber und Gewerkschaften eine Lohnerhöhung vereinbart hätten. Die Entgelte steigen zum kommenden Januar im Westen um 3,8%, hui, im Osten um 4,8%, wie beide Seiten in Berlin mitteilten. Der Mindestlohn für Zeitarbeiter in Westdeutschland erhöht sich damit auf 8,50 Euro. Und dafür wollte jetzt gelobt werden. Den Mindestlohn auf 8,50 Euro erhöhen. Ey, Gerüchten zufolge gibt es da sogar eine rote Partei, die, ich meine nicht die wirklich rote Partei, ich meine die rot angemalte Partei da, die sich damit brüstet, dass mindestens 8,50 Euro eh das Minimum wären. Von daher, ja, schön. In den östlichen Bundesländern müssen rund 7,80 Euro gezahlt werden. Für das Jahr 2016 wurde eine weitere Steigerung festgelegt. Naja, eine ferne Zukunft. Nach Gewerkschaftsangaben müssten dann auch im Osten mindestens 8,50 Euro gezahlt werden. Bundesarbeitsministerin Zinsursela begrüßte den Abschluss und kündigte an, ihn umgehend für allgemein verbindlich zu erklären. Ja, toll. Wollte jetzt gelobt werden? Und dann gibt es da noch BD Energie, weil nämlich die deutsche Industrie einen eigenen Plan für eine Neuausrichtung der Energiepolitik vorgelegt hat. BDI-Hauptgeschäftsführer Kerber faselte einem Blatt gegenüber, die Empfehlungen seien mit den Mitgliedsverbänden abgestimmt. Ja, wem empfiehlt er denn? Der Regierung, die es da jetzt noch nicht gibt? Na, hallo, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt, da ist noch eine Wahl. Also im Moment gibt es da niemanden, den ihr irgendetwas empfehlen könnt. Daher geht weg. Gefordert würde die sofortige Abkehr von der Förderung der erneuerbaren Energien. Der Ökostrom solle nur durch eine Prämie gefördert werden, die die Stromerzeuger ersteigern müssten. Eine so knapp wie möglich bemessene strategische Reserve von fossilen Trägern sei als Übergangslösung geplant. Kann mal irgendjemand beim BDI eine so knapp bemessen wie mögliche nukleare Reserve in den Räumen aufheben? Die möchten ein Atomkraftwerk in ihren Büroräumen haben. Oder anders ausgedrückt, die machen das, was der Hund auch die ganze Zeit macht, nämlich auf den Perser pissen. Aber ist hier gar kein Perser, hier ist Rasen. Aber ey. So. Hust. Dann kommen wir in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es hier, völlig überraschend, PS 22 von 2012 mit A Walk the Moon und Anna Sun. 4 Minuten 55 ist das dann lang, weil hatte ich jetzt schon eine Weile nicht mehr. Und man kann es doch auch mal irgendwie unauffällig an einem OP-Monatstags-Podcast verstecken. Gefolgt vom Herrn Pispers, der sich am 10.09. zum Thema Wahl-O-Mat in 2 Minuten 42 ins Benehmen setzte. Und danach gibt es dann noch einen, nämlich den Küppersbusch, der sich zum Bayern-Ergebnis am Montag im schönen Morgen-Podcast in 3 Minuten 7 ins Benehmen setzte. Ob er recht hat, werden wir sehen. Ungefähr nächste Woche. Beziehungsweise ab Sonntag, aber ja. 8.40 Uhr. So. Und dann sage ich danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den Fall, dass ihr mir irgendeine Reaktion auf das zukommen lassen wollt, was ich hier so von mir gelabert habe, seid ihr herzlich eingeladen, das in meine Richtung zu mimimieren, sofern ihr nicht irgendwie Bullshit labert. Indem ihr zum Beispiel eine korrekt frankierte E-Mail an kombiblog@gmail.com verschicken könntet, einen Kommentar im kombiblog.de und den Eintrag zu Kompa 394 Teil 2 einstellen oder einen Tweet oder app.net Post an den jeweiligen Account @comport adressieren. Und dann wünsche ich euch viel Spaß mit Anna Sun und bis zum nächsten Mal, wenn ihr nichts dazwischen kommt.
Ready, here we go.
on the back. Not one seatbelt on. Wait for summertime. Coming up for it. Now it's all a wash. Well, now it's all a wash.
WDR 2. Volker Pispers.
Jetzt sagen Sie nicht, es ist wieder Dienstag. 12-mal werden wir noch wach, heißer, dann ist Wahlsonntag. Beziehungsweise, dann haben wir die Bescherung. Wobei am Tag nach der Wahl in der Regel die ersten Wahlgeschenke schon wieder eingesammelt werden. In noch einem Punkt unterscheidet sich die Bescherung zu Weihnachten deutlich von der Bescherung am Wahlabend. Wenn man sich verschenkt hat, lässt sich das korrigieren. Unpassende Weihnachtsgeschenke kann man problemlos umtauschen. Wenn man sich aber verwählt hat, lässt sich das frühestens in 4 Jahren wieder korrigieren. Wenn Ihre Stimme erstmal in der Urne beerdigt ist, wird sie von niemandem mehr gehört. Ich finde ja die Zeit nach einer Wahl besonders spannend, weil dann meist unverhoffte Entdeckungen gemacht werden. Da wurden schon Haushaltslöcher entdeckt, die vorher gar nicht zu erahnen waren. Vielleicht entdecken Sie diesmal, dass die 1,4 Millionen Menschen, die bei uns als Aufstocker unterwegs sind, eigentlich doch Arbeitslose sind. Viele sagen zu Recht, alles egal, Hauptsache der Wahlkampf ist endlich vorbei. Denn im Grunde ist Wahlkampf eine ganz spezielle Form von Folter. Irgendwann erträgt man diese Mischung aus Einschleimen, Heucheln und inhaltslosem Gefasel einfach nicht mehr. Wenn man sich davon mit einem Kreuz erlösen kann, warum nicht? Übrigens, falls Sie immer noch nicht wissen, von wem Sie sich nach der Wahl verarschen lassen wollen und Sie Ihre Entscheidung dann doch lieber von anderen Kriterien abhängig machen wollen, als von Merkels Halskette oder von Steinbrücks Image, es gibt da im Internet den Wahlomat. Da geht es nicht um Aussehen, Auftreten oder Sympathie, sondern ausschließlich um Themen. Da werden Sie zu 38 Themen nach Ihrer Meinung befragt und hinterher erfahren Sie dann, welche Partei am ehesten mit dem übereinstimmt, was Sie für richtig halten. Da hat schon mancher große Augen gemacht, wenn er die Fragen im Wahlomat ehrlich beantwortet hat und dann rausfindet, welche Partei er eigentlich wählen müsste. Ich fände es sowieso viel demokratischer, wenn man in der Wahlkabine einen Wahlomat aufstellen würde. Statt auf gut Glück hinter einer Pappnase ein Kreuz zu machen, erklären Sie in der Wahlkabine in 38 Fragen, was Sie wirklich inhaltlich wollen, und am Schluss sagt der Wahlomat: Glückwunsch, Sie haben gerade folgende Partei gewählt. Das würde den Ausgang vor Wahlen tatsächlich spannend machen. Bis neulich.
Weitere Angebote zum Downloaden und mehr Informationen auf wdr2.de.
Eins ist klar. Der Montagskommentar mit Friedrich Küppersbusch. Nach der Wahl ist vor der Wahl. In Bayern ist die FDP mit nur 3,3% deutlich an der 5%-Hürde gescheitert und in 6 Tagen wird der neue Bundestag gewählt. Die Liberalen wollen jetzt möglichst viele Wählerinnen und Wähler überzeugen, der FDP die Zweitstimme zu geben, um so doch noch eine Fortsetzung der schwarz-gelben Koalition zu erreichen.
Es kommentiert Friedrich Küppersbusch. Guten Morgen.
Ja, morgen zusammen. Hallo.
Morgen. Die FDP fliegt in hohem Bogen aus dem Bayerischen Landtag. Ist das nur das Vorzeichen für das Scheitern an der 5%-Hürde am kommenden Sonntag?
Ja, Philipp Rösler, der Parteichef, hat gestern gesagt, das ist ein Weckruf. Und das war natürlich nur die Kurzfassung. Er wollte sagen, das ist ein die FDP kann Weckruf. Das ist die Paranoia, denn die Bayern haben ziemlich genau an der Unterkante der Umfragen gewählt. Manche Institute hatten auch 4 und zwischendurch sogar mal 5% vorausgesagt. Und ein Effekt, dieser klassische Teenager-Angstfantasien-Effekt, dass man sagt, ich bringe mich jetzt um und dann komme ich zu meiner eigenen Beerdigung und sehe, wie ihr alle um mich heult. Der hat nicht funktioniert. Also das war ja die Chronik eines angekündigten politischen Todes. Und nun hofft man, dass das wenigstens im Bund funktioniert, dass jetzt also die Leute loslaufen und viele, viele Zweitstimmen der FDP geben. Das ist der sogenannte Niedersachsen-Effekt, den die FDP jetzt schon, der Vize Holger Zastrow hatte schon zitiert. Da kam die FDP mit Prognosen um und unter 5% dann auf plötzliche 9,9, weil im letzten Moment viele CDU-Wähler gesagt haben, was hilft uns der schöne Herr McAllister, wenn er keinen Koalitionspartner hat? Und dann ging das Spiel umgekehrt aus im Januar. Die FDP kriegte rapzap 10%, also 9,9. Aber die Mehrheit für Herrn McAllister reichte nicht mehr und die SPD kam dran. Und das ist dieses hochkomplizierte Spielchen, das uns diese Woche bevorsteht.
Merkt man daran, dass CDU-Politiker so Sachen sagen wie, die Zweitstimme ist Merkels Stimme, dass auch die Union froh wäre, die FDP los zu sein?
Ja, das ist ungewöhnlich. Die Union sagt in der Tat, hey Kinder, das ist doch nicht unser Problem. In den letzten Umfragen, ARD Deutschlandtrend zum Beispiel, sagt sowieso fast die Hälfte der Befragten, wir wollen eine große Koalition und die schwarz-gelbe Koalition ist mit unter 40% nur zweite Option. Es gibt diese Plakate, Zweitstimme ist Merkels Stimme und es gibt, weil unser Wahlrecht derzeit ja nur noch so hauchzart durch den TÜV gekommen ist, muss noch mal vorgeführt werden nach der Wahl, eine unglaublich komplizierte Veranstaltung, dass wenn der Erstkandidat gewählt wird, das wäre dann CDU in diesem Denkmodell und die Zweitstimme an die FDP geht, dass es dann neben diesem Überhang auch noch Ausgleichs ganz, ganz große Hackepeter. Man kann dem Wähler nur raten, hey, du kommst in den Gesprächen der Politiker derzeit nicht mehr vor, weil CDU und FDP darüber streiten, du, wir sollten es so machen, nein, wir sollten es so machen, wir sollten die Leute FDP wählen lassen, wir sollten sie CDU wählen lassen. Eine schicke Idee wäre, wenn die Leute sagen, ey, ich entscheide das selber.
Wenn wir heute in einer Woche wieder miteinander sprechen, Herr Küppersbusch, welche Regierungskoalition werden Sie dann kommentieren?
Die Anbahnung einer großen Koalition.
Der Montagskommentar von Friedrich Küppersbusch, vielen Dank.